Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf den Predigttext, dieser steht heute, oder ist heute der Psalm 33. Schlagt ihn gerne auf und wir springen heute recht viel durch den Psalm, zweimal genau genommen. Das heißt, lasst ruhig die Bibel offen. Psalm 33. Jubelt über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Ja, gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben. Preist den Herrn zum Klang der Zither, spielt für ihn auf der zehnsaitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied. Lasst eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut hinaus. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Gnade des Herrn. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen. Das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihm mit großer Achtung begegnen. Denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Der Herr machte die Absichten der Völker zunichte. Ja, er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch. Jetzt und in allen zukünftigen Generationen. Glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab, er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab, er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat sie ja geschaffen. Eines jeden Herz, er achtet auf alles, was sie tun. Ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen, ein mutiger Soldat überlebt nicht durch seine große Kraft. Es ist trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden. Und nicht ihre große Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen. Sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Denn er will sie vom Tod retten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Er allein ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt. Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen. Wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Als Vorbereitung auf diese Predigt habe ich diesen Psalm in den letzten Wochen immer wieder durchgebetet. Das war zum einen sehr hilfreich für das Textverständnis und auf der anderen Seite konnte ich beobachten, wie unterschiedlich ich doch den Text wahrgenommen habe und auch in mein Gebet mit eingenommen habe, je nachdem, welchen Gemütszustand ich gerade hatte. Ob ich gerade nämlich schuldig fühlte oder ob ich gerade froh war, was mir passiert war, ob ich gestresst war. Je nachdem habe ich diesen Text doch irgendwo anders gebetet. Nehmen wir allein diesen ersten Vers, der ja auch, wir hatten ja jetzt von gerade eben schon gehört, dass Psalm 32 und 33 zusammengehören. Also der Psalm 11, der jetzt unser Wochen- oder Monatsspruch ist, der wird hier mit reingenommen, nahtlos in dem Psalm 33. Jubelt dem Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Als ich das erste Mal diesen Psalm gebetet habe, bin ich hier schon in Stocken gekommen. Die ihr nach seinem Willen lebt. Wer ist hier gemeint? Lebst du nach Gottes Willen? Bist du ein aufrichtiger Mensch? Kannst du das von Herzen bitten, weil du mit Gott im Reinen bist? Der Psalm geht so weiter. Wir werden in den folgenden Versen dazu aufgefordert, Gott Lieder zu singen, ihm neue Lieder zu dichten. Und wie sieht das mit unserem Lobpreis aus? Mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat heute Morgen wirklich von Herzen die Lieder mitgesungen? Kannst du noch sagen, worum es in den drei Liedern ging? Vielleicht überhaupt, welche Lieder wir gesungen haben, ohne auf den Gottesdienstzettel zu schauen? Wie sehr prägt der Lobgesang Gottes Anbetung deinen Alltag? Wann hattest du das letzte Mal das Bedürfnis, ein neues Lied zu schreiben und zu singen für eine große Tat, die Gott in deinem Leben getan hat? Was fühlst du, wenn du auf deinen Gesang und dein Loblied, dein Lobleben blickst? Scham und Trauer oder Freude und Dankbarkeit? Dann die Verse 4 bis 7. Wir sehen Gottes Macht, wie groß diese Welt ist, die er geschaffen hat und wie mächtig er im Vergleich zu uns kleinen Menschen ist. Aber je nachdem, wie nahe uns die Menschen im Ahrtal oder jetzt nach dem Unglück, dem Erdbeben dort in der Türkei und Syrien gehen, wie groß vielleicht auch unsere Angst ist, vor was auch immer, vielleicht dem Klimawandel und seinen Folgen, dann kommen doch vielleicht Zweifel auf, wenn wir diesen Psalm lesen und beten. Ist das, was Gott unter Zuverlässigkeit und Treue versteht, wirklich treu und gerecht? Konnte er das nicht verhindern? Sterben dort nicht Unschuldige? Wir achten auf das Denn in Vers 4. Diese Schöpfung ist wirklich Gottes, ist diese Schöpfung für uns wirklich Grund, Gott zu loben? Oder auf der anderen Seite schauen wir auf uns. Inwiefern spielt Gottes Allmacht eine tatsächliche Rolle in deinem, in unserem Leben? Traust du Gott zu, dass er dein Leben wirklich führt? Beziehst du ihn in deine Lebensplanung ein? Ist er der Herr über deinen Geldbeutel? Dein Job, deine Jobwahl, deine Wohnungswahl, deine Partnerwahl und so weiter? Willst du wirklich einen allmächtigen Gott an deiner Seite, der immer treu und gerecht und kompromisslos ist in allem, was er tut? Können wir Gott wirklich von Herzen dafür danken? Oder merken wir, wenn wir dafür ernst beten und einmal da stehen bleiben, dass wir ihn bewusst oder unbewusst immer wieder aus bestimmten Situationen heraushalten? Spätestens die Verse 8 bis 12 bringen einen dann zum Stocken. Wo ist denn die Ehrfurcht vor Gott in der Welt? Wo werden denn die Absichten der Völker zunichte gemacht? Wo geht es Gottes Volk denn jetzt besser? Sein Volk ist klein, sein Volk wird bedrängt, sein Volk ist zerstritten, zerspalten. Gibt es wirklich jemanden, der von außen auf die Gemeinde blickt und sagt, die sind wirklich glücklich zu nennen? Vers 13, der Herr schaut vom Himmel herab, er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab und schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Der Herr sieht jeden, doch scheint es dem, der ungerecht ist und der nicht nach Gottes Geboten fragt, häufig besser zu gehen. Seit der Kindheit haben wir gelernt, dass eigentlich in dieser Welt der Stärkere gewinnt. Ich meine, unser ganzes Wirtschaftssystem fußt auf diesem Konzept. Vielleicht beten wir seit Monaten für eine Person und es ist so offensichtlich, dass dass dieser Person geholfen werden muss, dass sie die Hilfe braucht und verdient. Oft sind wir diese Person dann selber, für die wir gebetet haben. Und Gott schaut sich das Geschehen von oben an. Ne, steht ja hier Vers 13. Scheinbar von der Seitenlinie teilnahmslos. Wir können den Psalm so weitergehen, wenn wir die Verse ab Vers 16 lesen. Gerade mit Blick auf die Ukraine fällt uns vielleicht so manches Mal schwer, Gott dafür anzubeten, ihn dafür zu loben und ihm dafür zu danken, dass er der Herr der Kriege auf dieser Welt ist. Kriege nehmen zu, weiten sich aus, kommen immer näher, sie bedrohen uns. Und generell scheint es doch so, als würde das Leid und die Verfolgung in dieser Welt zunehmen. Was ist los? Wir haben hier einen Psalm vor uns, der uns zum Lob aufruft. Uns Gottes Größe und Allmacht und Güte zeigt und uns wirklich gute Gründe gibt, ja, ihn dafür zu loben. Der uns Gott als vertrauenswürdig präsentiert, insbesondere mit Blick auf sein Volk, zu dem wir ja gehören. In wunderbaren Worten wird uns dargelegt, dass wir Gott von Herzen vertrauen können. Dürfen wir dann so in diesen Text gehen? Dürfen das unsere Gedanken und Emotionen sein, wenn wir so einen Text lesen und beten? Fangen wir leicht an. Ich denke, insbesondere mit Blick auf unsere Schuld ist es klar, es ist gut, wenn wir stolpern, wenn wir solche Texte, solche Verse wie den Vers 1 eben lesen, wenn Gott uns im Gebet überführt, denn wenn ich von mir auf euch schließe, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir uns in dieser Frage nach dem Gerechten, also Vers 1, also wer ist dieser Gerechte, dass wir uns da zu schnell hinter Jesus verstecken. Wie meine ich das? Wir wissen alle, oder viele wissen von uns, was Rechtfertigung ist, was es bedeutet. Gott schaut nicht auf uns, sondern er schaut auf Christus, auf Christi Werk am Kreuz. Wer ist also gemeint, wenn hier der Gerechte Gott lobt und anbetet in Vollkommenheit? Ganz klar, das ist ein Hinweis auf Jesus, denn wir können ja gar nicht nach seinem Willen leben, oder? Dieses Denken mag mit Blick auf die Rechtfertigung theologisch richtig sein, aber wir machen uns mit Blick auf den Psalm und auf unser Gebet ist hier deutlich zu einfach, wenn wir dort stehen bleiben. Ich hatte es schon gesagt, der Vers 1 nimmt Bezug auf den Vers 11, auf Psalm 32, auf, ja, den wir letzte Woche gehört haben und jetzt auch schon öfter im Gottesdienst. David bekennt in Psalm 32, dem Kapitel davor, in Abvers 3, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft, wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will den Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Wenn du also beim Bibellesen über Verse stolperst, dann lauf nicht weiter trudelnd in der Hoffnung nicht zu fallen, sondern bleib dort stehen. So lange wie nötig. Werde konkret. Versteck dich nicht mit deiner Sünde hinter Jesus, sondern wirf deine Sünde auf ihn. Werde sie los. Bring die Dinge vor Gott und verbanne die Dinge, die dich von Gott ablenken. Lass Gott doch einmal einen Blick auf deine Bildschirmzeit werfen. Bitte ihn, dich wieder mit Freude und Dankbarkeit in die Gemeinde kommen zu lassen. Faste. Ringe im Gebet immer wieder neu darum, diese Verse von Herzen beten zu können. Ganz einfach, tu Buße. Das Schöne ist, wenn wir stolpern und beten, ist das genau nach Gottes Willen. Also wenn wir diesen Vers so beten, dann ist das, sind wir die, die nach Gottes Willen leben. Und je ehrlicher wir mit unserer Sünde sind, mit uns und unserer Sünde sind, desto größer wird das Lob über den, der uns die Sünde wegnahm. Aus dem Scham und der Trauer, die uns hoffentlich immer wieder überfällt, wenn wir diese Art von Verse lesen, wird dann wahre Freude und Gotteslob. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir vollkommen gerecht sind vor Gott, weil Gott uns die Sünde weggenommen hat. Und damit sind wir auch schon in den ersten Punkt der Predigt hineingesprungen. Als Fortsetzung zur letzten Predigt, die ja auch das Evangelium eine gute Nachricht hieß, wollen wir uns in dieser Predigt anschauen, was jetzt die Folgen davon sind, dass wir das Evangelium kennen, dass Gott uns gerettet hat. Also Punkt 1, aus Scham und Trauer wird Freude und Gotteslob. Gott verwandelt den Scham und die Trauer über unsere Sünde in Freude und Lob. Wir sollen uns über ihn freuen. Er ist würdig, angebetet und gelobt zu werden. Wir sollen ihm Lieder singen. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann ist das ein Motiv, was sich durch alles, durch das Alte, durchs Neue Testament durchzieht. Ob Miriam, Mose, Hannah, David, Zacharias, Maria und viele, viele andere. Immer wieder werden neue Lieder als Reaktion auf Gottes Handeln komponiert und von Gottes Volk gesungen. Und all diese Lieder münden letztendlich in ein neues Lied ein, welches wir ja auch schon in der Lesung hören durften. Dort wird uns in Offenbarung 5 von einem neuen Lied berichtet. Dort sitzt Jesus auf dem Thron und die Gemeinde sitzt vor ihm, steht vor ihm, die Ältesten, voller Demut und Dankbarkeit. Nun sangen vier lebendige Wesen, das ist jetzt aus Offenbarung 5, und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es gehört sich für Gottes Kinder, ihn von Herzen zu preisen. Denn ihm gebührt das Glück, das Lob. Glückliche Menschen können gar nicht anders, sie loben. Und Lobpreis ist hörbar gewordene innere Gesundheit. Lobpreis ist hörbar gewordene innere Gesundheit. Vieles in der Welt will uns von dieser Bestimmung ablenken und deshalb müssen wir unser Herz von jeder Fixierung auf andere Dinge lösen und uns faszinieren lassen von Gottes Schönheit. Und das führt uns zu Punkt 2. Aus Angst und Hochmut wird Staunen und Ehrfurcht. Der Psalmist liefert uns in den folgenden Versen drei wichtige Gründe für den Lobgesang Gottes. Das sind die Verse 4 und 5. Den rechten und treuen Charakter Gottes, die Verse 6 bis 9, das mächtige und schöpferische Wort Gottes und die Verse 10 und 11, das beständige und unerschütterliche Ziel Gottes. Aber was tun? Wir hatten es angesprochen. Wenn wir mit der Führung Gottes in der Welt oder in unserem Leben nicht zufrieden sind, vielleicht nicht vollkommen unzufrieden, aber zumindest Zweifel kommen. Wir hatten ja Überschwemmungen und Erdbeben und Kriege angesprochen. Nun, in der Kürze der Zeit kann man das natürlich nicht hier in seiner Gänze abhandeln, aber wir leben in einer gefallenen Welt, ja. Der Sündenfall hat die Welt aus den Fugen gebracht. Die Welt ist tatsächlich nicht mehr okay. Und Gott lässt zu, dass wir das in Katastrophen immer wieder vor Augen geführt bekommen. Aber wenn wir mal tiefer blicken, die meisten Katastrophen sind doch direkte Folgen von menschlicher Sünde. Es müssen keine Kriege in dieser Welt geführt werden. Es muss kein Hunger auf der Welt geben. Gott hat uns genug Ressourcen gegeben, wir müssten sie nur besser verteilen. Es müsste viele Krankheiten nicht geben. Es gibt die Medizin dazu. Selbst bei den Erdbeben in der Türkei und Syrien sind vermutlich mehr Menschen durch die Korruption und daraus resultierend aus den schlecht gebauten Häuser gestorben, als durch das Erdbeben selbst. Der Mensch will sein wie Gott, bis er dann erkennt, dass er es eben nicht ist, dass er doch nicht alles in der Hand hat, und dann klagt er Gott für die Dinge an, die er selbst angerichtet hat. Wir sollten einen anderen Blick auf Gott und diese Geschehen haben. Gott erweist uns seine Gnade darin, dass die Sünde nicht überhand nimmt. Wenn wir in unser Herz blicken, oder wahrscheinlich fällt es in diesem Fall wie immer einfacher, wenn wir auf das Herz unseres Nächsten blicken, dann ist es doch erstaunlich, wie geordnet hier noch alles ist. Gott lässt es regnen über Sünder und Gläubige. Gott achtet darauf, dass es hier eine Ordnung gibt. Er setzt Regierungen ein. Es ist Gottes Gnade, dass wir trotz der menschlichen Sünde noch so geordnet auf dieser Welt leben können. Aber wie sieht es mit anderen Themen aus? Wenn Gott deine Gebete nicht erhört, wenn du vielleicht seit Jahren für einen geliebten Menschen betest, aber keine Umkehr siehst, wenn du durch Krankheit, Stress, Überforderung oder Ungerechtigkeit angefochten bist und Gott scheinbar nicht hilft. Ich darf ja gerade noch einmal am eigenen Leib erfahren, wie ein kleines Baby aufwächst. Und da Babys nicht reden können, weinen sie, wenn sie Hunger haben. Zum Teil herzzerreißend. Sie können nicht erkennen, dass sie gerade auf dem Arm der Mutter sind, oder scheinbar zumindest nicht. Sie können nicht mal erkennen, dass sie 1 Zentimeter vor der Brust sind, vor der Milch sind, sondern erst, wenn sie die Milch wirklich schmecken, dann hören sie auf zu weinen. So wenig Weitblick haben die Kinder. Die Weitsicht nimmt dann im Laufe des Lebens zu. Aus dem 1 Zentimeter werden dann recht schnell, sagen wir, 10 bis 20 Meter. Wir können es vielleicht heute beobachten, wenn hier ein kleiner Junge weinend durch die Gemeinde läuft, weil er befürchtet, dass sein Vater ihn diesmal wirklich vergessen hat, obwohl dieser ihm schon 100-mal gesagt hat, dass er nicht ohne ihn fährt. So geht es weiter im Leben. Vielleicht durchlebt ihr es gerade oder erinnert euch noch an die Angst vor Klausuren oder vergessenen Hausaufgaben, die unfassbar wichtig für den Rest des Lebens scheinen. Oder wie wir nach dem Schulabschluss keine Ahnung hatten, was wir jetzt tun sollen. Sollen wir lernen? Sollen wir eine Lehre machen? Sollen wir studieren? Wie wir dann nach der Ausbildung einen Job suchten, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Wenn wir im Job dann überfordert sind durch Kollegen oder die neuen Aufgaben. Von der Überforderung in Beziehungen und bei der Kindererziehung will ich gar nicht erst anfangen. Das alles sind ernste Sorgen. Und wenn wir in der Situation sind, überfordern sie uns. Aber wenn wir die Perspektive wechseln, dann erkennen wir, dass die Lösung des Problems oft gar nicht so weit weg war. Wir erinnern uns nicht einmal mehr an die Zeit, in der wir gestillt wurden. So schlimm kann es dann irgendwie nicht gewesen sein. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass die 5 in Chemie und Latein und das damit verbundene Sitzenbleiben nicht den negativen Einfluss auf ein Leben hat, wie man es dann in der Situation vielleicht befürchtet. Sind wir ehrlich, im Rückblick fragen wir uns doch manchmal, wieso wir das ein oder andere Problem so hoch genommen haben. Und jetzt glauben wir an einen allmächtigen Gott. Er ist nicht nur allmächtig, er ist auch allwissend. Er sieht nicht nur das Problem, in dem wir jetzt gerade sind, sondern er sieht auch schon die nächsten Probleme, die noch auf uns zukommen und von denen wir noch nicht wissen. Und er bereitet uns auf diese Probleme vor. Er hat einen ganz anderen Blick auf unser Leben und deswegen ist er würdig, dass wir ihm vertrauen. Wenn Gott Dinge anders führt, als wir es erwarten oder uns vorstellen oder uns wünschen, dann ist das gut so. Glaubt mir, meine Tochter hat sich nicht gewünscht, dass ich ihr mit Gewalt das Auge öffne, um ihr irgendwelche Tropfen in das entzündete Auge zu tropfen. Sie hat sich dagegen gewehrt und geweint. Aber jetzt ist sie froh, dass ihr Auge nicht mehr entzündet ist. Umso schöner ist es doch, wenn wir in dem Text lesen können, ab Vers 11, Gott ist treu. Und Gott ist dabei nicht an Legislaturperioden gebunden, so wie die Mächtigen dieser Welt, die egoistisch ihre Pläne ja, auf Amtszeit bezogen ja, durchdrücken. Im Gegensatz dazu haben Gottes Absichten Bestand. Sie setzen sich durch, seit jeher und bis in alle Ewigkeit. Und sie dienen uns seit jeher zum Besten. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen, dass die Angst und die Sorgen, mit denen du gerade kämpfst, sich mit Blick auf Gottes Allmacht in Staunen und wahre Ehrfurcht verwandeln. Dass die Tatsache, dass Gott in deinem Leben nicht so handelt, wie du es dir vorstellst, dich nicht an seiner Allmacht zweifeln lässt, sondern dass er dir die Demut und den Glauben schenkt, auf sein treues Handeln zu vertrauen. In der Gewissheit, dass er den größeren Weitblick hat. Aber vermutlich sitzt hier jetzt der ein oder andere von euch und sagt sich in seinem Herzen, hat er ernsthaft meine Probleme mit einer 5 in Chemie und einer Bindehautentzündung verglichen? Ist seine Lösung tatsächlich, es wird schon alles wieder gut und ich soll mich nicht so anstellen? Zu meiner Verteidigung, ich habe ganz bewusst nur Dinge beschrieben, die ich selbst erlebt habe. Mir ist bewusst, dass wir in einer Welt leben, in der Dinge passieren, die eben nicht im Nachhinein doch gar nicht so schlimm waren. Dinge, die dem, der sie widerfährt, ein ganzes Leben lang verfolgen, die vielleicht nie wieder richtig gut werden. Auch hier können wir Trost in Gottes Allmacht finden und können vertrauen, dass er es gut macht. Aber in diesem Psalm findet sich noch ein weiterer Aspekt. Kommen wir zu Punkt 3. Ich wünsche dir, dass aus deinen Vorwürfen und deiner Verzweiflung Vertrauen und eine feste Hoffnung wird. Ich lese noch einmal die Verse 13 bis 15. Der Herr schaut vom Himmel herab, er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab, er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat sie ja erschaffen. Eines jeden Herz, er achtet auf alles, was sie tun. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass dieses der Herr schaut vom Himmel herab vielleicht etwas distanziert wirken kann. Gott schaut von seinem Thron auf seine Diener herab und sieht, wie sie sich abmühen. Nein, das Zeugnis, insbesondere des Neuen Testaments, ist klar. Unser Herr Jesus Christus ist jetzt oben im Himmel. Ja, das stimmt, er sitzt dort auf dem Thron, er ist der König und er ist würdig dazu. Das hatten wir bereits gelesen. Aber hört, was er dort tut. Johannes 14, die Verse 2 und 3. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dahin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Römer 8, Vers 34. Jesus ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Christus ist im Himmel selbst eingegangen, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt, Hebräer 9, Vers 24. Und wenn jemand eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, der Gerechte. Ja, Gott ist allmächtig und würdig, dass wir ihn fürchten. Das allein ist schon Grund genug, ihm zu vertrauen. Aber darüber hinaus ist er nahbar. Ich meine, Jesus selbst, Gott selbst ist in die Welt gekommen und hat sich uns genähert. Er hat all die Nöte, die schlimmsten Nöte, die wir uns vorstellen können, am eigenen Leib erlebt. Er weiß, wie es ist, von Sünden versucht zu werden. Er wurde von seiner Familie, seinen eigenen Brüdern verspottet und ausgestoßen. Er wurde von seinen engsten Freunden, seinen Jüngern verlassen. Er wurde misshandelt. Er war dabei nackt und gedemütigt. Er kennt Schmerzen. Er kennt Krankheit. Er kennt Angst. Er kennt den Tod. Er kennt das Gefühl, unendlich fern von Gott zu sein. Dieser Jesus, dieser Insider, sitzt jetzt oben im Himmel vor Gott auf dem Thron und er tritt für uns ein. Einen kleinen Vorgeschmack, wie das klingen mag, haben wir auch in der Lesung gehört. Das ist dieses wunderbare Gebet aus Johannes 17. Ich lese nochmal die Verse 20 und 21. Ich bitte für die, also Jesus zu Gott, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, also durch das Wort der Jünger, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Gott ist nicht fern. Wenn Gott deine Gebete nicht erhört, dann mit Sicherheit, das ist gewiss nicht, weil er dich nicht hört. Wenn Gott deine Gebete nicht erhört, dann mit Sicherheit nicht deswegen, weil er dich nicht hört. Oder weil er nicht das Beste für dich will. Jesus kennt deine Sorgen, er nimmt sie ernst. Er hat dir Geschwister an die Seite gestellt, um dir konkret zu helfen und dir seinen Geist gegeben, um dich durch Nöte zu führen. Ich hatte eingangs gefragt, ob es okay ist, wenn wir bei unseren Gebeten ins Zweifeln kommen. Wenn wir uns selbst Psalmen wie diesen, der eigentlich zum Lob und Gottes Größe und Macht zeigen soll, ist, wenn diese von Zeit zu Zeit nicht als solcher gebetet werden kann, ob es jetzt an unserer Sünde liegt oder an unserem Leid. Nun, Jesus selbst sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Natürlich dürfen wir mit unseren Zweifeln zu Gott kommen, natürlich dürfen wir sie ihm bringen, alles andere wäre Götzendienst. Aber bleib da nicht stehen. Hoffst du, dass Gott dir durch deine Gebete die ein oder andere Bitte erfüllt? Dann erwarte in Zukunft mehr. Richte dein Gebet auf Gott selbst aus. Richte deinen Blick nicht auf die Gabe, sondern auf den Geber. In dieser Hoffnung wirst du nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Römer 5, Vers 5. Darum meine Empfehlung für dich zu Hause. Bete mit Gottes Wort und lass dich durch Gottes Wort in deinen Gebeten verändern. Und das wollen wir auch jetzt noch einmal tun. Ich möchte noch einmal den Psalm mit uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen von uns aus zu dir als ungerechte Sünder. Und doch nimmst du uns mit in dein Lob. Wir dürfen es sehen und singen, uns darauf freuen, dass wir einmal dieses wunderbare neue Lied mit der ganzen Gemeinde, mit dem ganzen Volk singen dürfen, dass wir dort auf Knien vor dir stehen können und mit vollem Herzen, ohne schlechtes Gewissen, ohne Sünde vor dir stehen und dich loben. Und du gibst uns auch jetzt hier in dieser Welt schon Anteil daran, Herr. Wir dürfen gleich Abendmahl feiern mit der Gemeinde, die du erkauft hast. Wir dürfen in dem schon jetzt leben, in dem wir diese Gemeinschaft jetzt schon erfahren dürfen in dem Abendmahl. Du selbst hast gesagt, dass du dort oben bist und dass du wartest, dass du dich enthältst, dass du keinen Wein mehr trinken wirst, bis du einmal wiederkommst und mit uns dann das Passa feierst. Ach Herr, wir freuen uns darauf. Herr, bitte lass dieses Lob in unseren Alltag gehen. Lass uns von Freude und Dankbarkeit erfüllt werden. Herr, wir sehen doch, was du kannst. Wir sehen doch dein Wort. Wir sehen doch deine Treue in unserem Leben. Und wir sehen es, wenn wir aus dem Fenster schauen. Herr, wie wunderbar ist diese Welt. Wie wunderbar ist alles, was du geschaffen hast. Wie groß es ist. Herr, wenn wir zu den Bergen hinaufblicken. Wenn wir über das Meer schauen. Wenn wir die Wälder sehen, wenn wir sie riechen, wenn wir wissen, das alles ist doch durch dein Wort entstanden, dann wissen wir doch auch, dass du uns immer gnädig sein wirst und kannst, weil du alles in der Hand hast. Herr, du hast ein beständiges und unerschütterliches Ziel und dieses Ziel ist, dass du dein Volk durch die Jahrtausende trägst und einem großen Fest als deine Braut zu dir nehmen wirst. Du wirst dein Volk retten. Ach Vater im Himmel, du hast einen Blick auf uns. Du guckst jeden Einzelnen an. Herr, wir sind nicht nur eine Masse, ein Volk, sondern wir sind auch Individuen für dich und wir können eine Beziehung zu dir haben und du leitest uns mit deinen Augen und dafür danke ich dir von Herzen. Wir müssen keine Angst haben vor dem, was uns bedrängt. Denn ja, Ross und Reiter oder Panzer oder Soldaten können uns nicht von dir trennen. Nichts und niemand auf dieser Welt kann uns scheiden von dir. Alles wird uns einmal zum Besten dienen. Und wir wollen deswegen aus deiner Hand nehmen, was du uns gibst. Wir wollen dir dankbar sein, wir wollen dich loben dafür. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns von unseren kleinen Sorgen wegführst und dass du uns hinführst auf dich, der du das große Ganze siehst. Herr, du hast doch den Sieg schon vollbracht. Du hast die Sünde besiegt und deswegen dürfen wir von ganzem Herzen als Gerechte vor dich kommen und beten. Aus tiefster Seele hoffen wir auf dich, o Herr. Du allein bist uns Hilfe und Schild. In dir freuen wir uns von ganzem Herzen und wir vertrauen auf deinen heiligen Namen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Amen. Amen.